Das Thema, was wir heute bearbeiten, die Frage oder die Suche nach dem perfekten Schulsystem, ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, weil ich eine Galileo-Folge gesehen habe auf ProSieben, wo sie einen Beitrag gebracht haben über eine Berliner Schule, bei dem ich gedacht habe, ja, das ist das Schulsystem der Zukunft oder der Gegenwart und so muss es sein. Dann habe ich dir davon erzählt und du hast gesagt, kenne ich schon, ist bei Montessori so, kenne ich schon. Ich erzähle mal kurz, was auf dieser Schule passiert. Die Schüler dürfen dort selbst entscheiden, was sie lernen wollen, wann sie sich bereit fühlen für eine Prüfung. Und sie haben auch so Schulfächer wie Verantwortung oder auch Herausforderungen, wo sie sich selbst eine Herausforderung suchen, die sie meistern müssen. Und ich war ganz begeistert und du mittelmäßig gelangweilt, oder wie? Du kennst das alles schon.
Also ich habe mich natürlich mit dem Thema der Schulentscheidungen beschäftigt, als ich euch eingeschult habe, beziehungsweise war es gar keine lange Beschäftigung, ihr seid ja dann auf einer Waldorfschule gelandet, aber ich habe mir die Alternativen davor natürlich auch genauer angeschaut und ich komme natürlich aus so einer Generation, wo da nicht lange nachgefragt wurde, wie ich gerne beschult werden möchte, sondern wir hatten ein strenges, strackes Pflichtprogramm, würde ich sagen, wo nicht viel nach den Launen und den Befindlichkeiten der Schüler recherchiert wurde, sondern einfach nur ein Unterricht abgehalten wurde, damit man irgendwas in seine Birne kriegt, sonst gar nichts. Und ich fand das natürlich immer sehr einengend. Mich hat es schon immer gestört, da ich ja auch sehr künstlerisch und sportlich ausgerichtet war und natürlich nicht so unbedingt mathematisch, naturwissenschaftlich, sprachlich. Von daher war es mir wichtig, dann bei meinen eigenen Kindern zu gucken, was gibt es für Alternativen.
Und warum ist es dann Waldorfschule geworden und zum Beispiel nicht Montessori?
Ich fand es ja immer schon auch in meiner Ausbildung, ich bin ja da anthroposophische Kunsttherapeutin, da fand ich es ja schon sehr beeindruckend, dieses alternative Modell zu haben, wo der gesamte Mensch gesehen wird. Also der Mensch auch mit seiner gesamten Feinstofflichkeit und mit dem, was er mehr hat als Materie. Das war natürlich für mich schon eine Grundlage zu sagen, okay, die Waldorfschule als Schulmodell zu diesem Konzept von Rudolf Steiner ist natürlich rein vom Menschenbild her für mich unfassbar logisch. Mir tut es immer leid, wenn man das heute ein bisschen zu kurz sieht und überhaupt gar nicht weiß, wenn man seine Kinder auf so eine Waldorfschule packt, was dahinter steht, weil das ist nämlich wirklich genial vom Menschen her gesehen. Montessori war natürlich auch ein Modell, was sehr interessant war, hat aber der Waldorfpädagogik damals für mich widersprochen, weil da geht es, wie du ja eben schon beschrieben hast, sehr viel um frühe Entscheidungen bei Schülern. Und das fand ich immer ein bisschen schwierig, weil das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Waldorf und Montessori für mich jetzt. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, das gebe ich ja durchaus, ist ja durchaus möglich. In der Waldorfschule ist es halt so, dass du das Kind sehr emotional und eingehüllt begleitest. Das braucht noch einen Schutz, das braucht noch einen Rahmen. Dem werden Entscheidungen eigentlich abgenommen in der Waldorfschule. Ja? Mhm. Also du hast ein rundum sorglos Paket, was dich langsam in die Kultur einführt. Und bei der Montessori, beim Montessori-Ansatz ist es eben so, dass du sehr früh dazu kommst, selbst Entscheidungen zu fällen, was du lernen möchtest und was du dir zutraust, schon zu lernen und dann ja mit älteren Schülern übergreifend einfach den Unterricht auch frei gestalten kannst oder mitgestalten kannst. Das war für mich ein Widerspruch und da hat sich mein Gefühl eigentlich für die Waldorfpädagogik entschieden. Viel mehr Alternativen habe ich nicht gefunden auf dem Markt. Heute gibt es ja weit mehr Alternativen und es werden sehr viele neue Modelle gebaut auch. Ne?
Ja, ich meine, man sieht es uns vier Kinder natürlich nicht an und man hört es auch meiner Stimme nicht an. Ich klinge wie frische 14, aber dass ich eingeschult wurde, ist jetzt dann auch 22 Jahre her. Ja. Also ich finde, das klingt aber danach, als wäre Montessori in Kombination mit Waldorf eine gute Variante, oder?
Auf jeden Fall.
Also weil wir hatten, ich mochte sehr viel an der Waldorfschule. Also ich mochte eben, ich bin auch ein kreativer Typ, weniger sportlich jetzt vielleicht als du früher, aber ich fand schön, dass ich Theater spielen konnte, malen konnte und die ganzen Sachen gefördert wurden, die mir einfach auch sehr lagen. Aber trotzdem haben wir alle das Gleiche zur gleichen Zeit gelernt und wurden zur gleichen Zeit geprüft. Und das fand ich total schön, in diesem Beitrag zu sehen. Das war jetzt keine Montessori-Schule, will ich nochmal festhalten. Aber dieses Modell mit, ja, man guckt mehr, worauf die Schüler auch gerade Lust haben. Und was ich so faszinierend finde zu sehen, die haben ja Lust. Also das ist ja, in dem Beitrag wurde auch immer die Frage gestellt, funktioniert das, wenn Kinder sich selbst aussuchen dürfen, was sie tun. Funktioniert das für dich?
Auf jeden Fall funktioniert das. Das ist so für mich wie in sämtlichen anderen staatlichen Systemen, die wir so haben auch, wird uns immer unterstellt, dass wir faul sind, nichts lernen wollen, lügen wollen, verdrehen wollen. Und das finde ich ja so rein vom menschlichen Ansatz her schon mal immer ein Riesenproblem. Also für mich sowieso.
Aber geh mal da kurz näher drauf ein, was du damit meinst. Ich kenne diese Beispiele von dir. Du also könntest dich ja über deine Steuererklärung, da könntest du ja jetzt einen ganzen Vortrag halten. Ne?
Aber es gibt das genau bei der Schule. Also man hört natürlich oft die Kritik, das höre ich natürlich auch, wenn ich über Waldorfschulen rede mit anderen Eltern, dass die sagen, ja, dann lernen die ja gar nichts. Oder man lernt ja dann viel zu spät schreiben und rechnen. Ja? Und ein Kind wird doch dann faul, wenn es da nicht gezwungen wird, irgendwas zu tun. Und das ist für mich ein komplett falscher Ansatz. Ein Kind ist immer von sich aus, ohne dass man irgendetwas dazu tun muss. Also guck dir einfach ein kleines Baby schon an oder ein Kleinkind, was gerade aufhört zu krabbeln und ins Spielalter auch kommt. Ja? Das ist immer kreativ, ist immer auch von seiner Gehirnentwicklung darauf aus, Lösungen für Probleme zu finden. Das hört sich jetzt dramatisch an, aber es kann einfach sein, wie kriege ich den Bauklotz auf den anderen? Das kann schon die Lösung vom Problem sein. Ja? Mhm. Und so geht man auch ins Leben. Man möchte eigentlich A, dazugehören, das heißt, man ist eigentlich ein soziales Wesen und man möchte sich, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Menschen zusammenkommen, nicht außen vor stehen. Das heißt also, ich begebe mich in eine Gruppe von Kindern rein, in eine Klasse rein und will auch lernen, wie die anderen auch. Also das ist so ein kollektives Verhalten, was man da auch hat. Und da ist es so, man will was lernen. Ja? Also das ist man ist im Leben darauf ausgerichtet zu lernen. Man ist nicht darauf ausgerichtet, faul in der Ecke zu sitzen. Überhaupt nicht. Sondern jeder möchte das von sich aus. Ja, und das ist für mich ein wichtiges Grundbedürfnis des Menschen zum Beispiel.
Aber setzt dann da nicht der Punkt an, ja, bis zu einem gewissen Punkt, ja, aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit dem Bauklotz. Also wenn ich einen Turm bauen will, weil ich damit spiele gerade, dann habe ich ganz klar ein Problem, was mein Problem ist und dann muss ich das lösen. Wenn ich ich kann schon die Wörter gar nicht mehr, so schlecht war ich in diesem Schulfach. Wenn ich in Mathe sitze und die zweite Ableitung der in der Kurvendiskussion finden muss, kann ich jetzt nie so richtig akzeptieren, dass es gerade ein Problem ist, für das ich eine Lösung will. Also aber ist nicht die Gefahr da, dass man sich dann nur mit seinen Interessen beschäftigt?
Ja, aber du siehst ja genau daran, wie bescheuert das ist. Was hast du jetzt noch davon, dass du das mal gelernt hast? Weißt du da noch irgendwas von?
Dass es zweite Ableitung heißt.
Also das ist ja genau der Punkt.
Ich
ja,
kam auch nie weiter.
Genau, wenn du die Menschen so in ihre Entwicklung bringst, dass jeder das entwickeln kann, was er wirklich, das Wort sagt das ja schon, entwickeln kann aus sich heraus, ja, dann empfindet oder findet jeder die Fähigkeit, die ihn durchs Leben trägt und die ihn ausmacht als Seele jetzt wieder oder als Mensch hier.
Das heißt, ja? Hätte ich dann sagen können, in der, weiß ich nicht, 10. Klasse, Mathe wird nichts mehr für mich in diesem Leben, lasse ich sein?
Ja, zum Beispiel. Okay. Aber du hättest dann sehr früh schon, wie das ja auch bei uns an der Schule da möglich war, wirklich dich mit Regie und Schauspiel beschäftigt, mit Sprache, mit dem ganzen Bereich, der dir ja liegt und der ja sowieso dein Weg war. Ja? Und du hast eine Grundlage an Mathe, die hast du ja auch gelernt. Aber du wirst mit Sicherheit nie wieder im Leben irgendwas brauchen, als da außerdem gibt es Taschenrechner und sonst was. Also das braucht man auch heute alles nicht mehr. Ja? Und so würde jeder so seine Potenziale viel besser entwickeln können und sich nicht zumüllen müssen mit Sachen, die er sich zwangsweise einverleiben muss oder einverhirnen muss, die er aber unter Umständen gar nicht mehr brauchen kann im Leben. Ja. Und viele lernen ja auch tatsächlich rein auf ihre Arbeiten oder auf ihre Klausuren hin. Ja.
Aber kann ein Schüler, ich will nochmal auf den Punkt kommen, kann ein Schüler einschätzen, was für ihn wichtig ist? Also ich habe nie kapiert, warum ich irgendwie irgendeinen Quatsch von Goethe interpretieren soll. Ich weiß es auch immer noch nicht so richtig, aber warum... Also kann der Schüler überreißen, warum ihm das was bringen könnte?
Ich glaube, da müssen wir von einem anderen Punkt nochmal ansetzen. Ich denke ja mal, ein soziales Konzept oder ein kulturelles Konzept ist ja so aufgebaut, dass durchaus die Jungen von den Älteren was lernen können. Ja? Also die Älteren haben sich irgendwas erarbeitet und sei es auch nur Kartoffelschälen oder Feuer machen und in dem Falle eben Mathe oder Schreiben oder Goethe-Konzepte zu interpretieren oder Gedichte zu interpretieren, Texte zu interpretieren. All das sind ja Sachen, die man sich erarbeitet hat, die man sich auch als Kultur erarbeitet hat. Und die Älteren jetzt dazu aufgerufen wären, den Jüngeren diesen Weg da rein zu lenken. Ja? Und zu sagen, Mensch, guck mal, das ist so interessant. Könntest du dich mit beschäftigen? Bringt dir was? Da entwickelst du dich drüber. Das ist ja eigentlich das, was Lehre soll. Ja? Die Lehre mit dem H, ja? Nicht die mit dem E. Das ist ja das, was der Lehrer sollte. Ja? Also diese Freude am Leben zu entwickeln, die Freude am Lernen zu entwickeln. Mhm. Und das ist ja das, was diese Lehrkunst auch ist, ja, was wirklich auch eine Kunst ist, wenn ein Lehrer mit viel Ideal in so einen Beruf reingeht. Aber das, was wir daraus gemacht haben, ist halt reine Wissensvermittlung, die tot ist, die auch nicht mehr lebendig vermittelt wird in den Staatsschulen oder in den meisten Staatsschulen. Ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern. Aber eben die Lebendigkeit des Kindes und den Eigenbedarf des Kindes, allein schon durch das Stillsitzen, allein schon durch die frühen Uhrzeiten, die wir haben, wo man um 8 Uhr unbedingt mit der Schule anscheinend anfangen muss, das sind alles Sachen, die gegen das Leben des Kindes gehen. Ja? Also man würde vielleicht vieles können und vieles selber wollen, wenn man nicht so reduziert würde in seinen Bedürfnissen. Also ich sage das ja zum Beispiel auch immer als Mini-Beispiel dazu, wo man sieht, dass die Kinder unter den kulturellen Einschnitten sehr leiden, ist zum Beispiel, dass ein Kind sehr lebendig ist, wenn es in seiner Kraft sein darf, dann entsprechend seinen Schlaf findet und auch entsprechend wach ist. Also Kinder sind ja zum Leidwesen ihrer Eltern meistens morgens früh wach und topfit. Ja? Also die meisten Kinder, wenn die noch klein sind, stehen die morgens um 6 Uhr auf und sind voll in ihrem Leben, freuen sich auf Spielen, freuen sich auf die Entwicklung. Spätestens, wenn die Schulzeiten zuschlagen, also wenn man eine Zeit lang zur Schule gegangen ist und dieses frühe Aufstehen hat, dieses frühe Stillsitzen hat, was eigentlich nicht dem Wesen eines Kindes entspricht. Das zieht Energie, das zieht Lebenskraft. Und spätestens dann merkt man auf einmal mit 7, 8, 9 Jahren, 10 Jahren sind die Kinder nicht mehr aus dem Bett zu kriegen morgens. Dann schlafen die sonntags bis 10 Uhr, weil sie nicht wollen, weil sie nicht aufstehen wollen, ziehen sich nochmal die Decke über den Kopf und haben keinen Bock mehr. Ja? Und das ist für mich ein Riesenphänomen. Warum kann man nicht zum Beispiel eine Schule oder ein Lehrverhalten so entwickeln, dass ein Kind lebendig bleibt, dass es seine Kraft behält und in seine Kraft kommt durch das Lehren und nicht seine Kraft verliert und leer wird mit 2 E. Ja? Also das finde ich so die Schwierigkeit. Und da sind wir aufgerufen, neue Möglichkeiten zu entwickeln. Und ich glaube, es passiert an sehr, sehr vielen Stellen schon. Aber wir sind halt wie so ein alter Dampfer mit solchen Systemen halt in allen Lebensbereichen, dass wir tatsächlich schon seit die Bremse reingehauen haben, ja, aber der alte Dampfer, wenn der auch gebremst wird, fährt erstmal noch 10 Kilometer in die gleiche Richtung, eher erstmal noch abbremst oder um die Ecke gelenkt werden kann. Also das dauert alles bei uns sehr lange durch unsere massiven Systeme, die wir da haben.
Du hast ja in der Vergangenheit auch mit Lehrern zusammengearbeitet, ne? Da war ja auch der Ansatz da, deine Philosophie da mit in Schulen reinzubringen. Mit Lehrern, die gedacht haben, okay, da fehlt noch was, das kann es ja nicht gewesen sein. Wie würde denn ein Schulkonzept aussehen? Also was findest du gut? Was bräuchten Kinder, Lehrer, Eltern?
Also ich habe mich da ja natürlich auch mit dem André Stern beziehungsweise der Sternphilosophie dahinter beschäftigt und vielen anderen.
Ich glaube, kurz was zum André Stern erwähnt.
Das ist ein inzwischen ja auch mit 40er Mann, der ein Elternhaus hatte, was ihn sehr frei und vollkommen ohne Fremdbeschulung erzogen hat. Also der brauchte nicht zur Schule gehen, der wurde von seinen Eltern beschult, beziehungsweise eben nicht beschult, weil sein Vater gesagt hat, oder sein Vater, ich glaube, der war Jahrgang 1921, also schon eine alte Generation, gesagt hat, dass man zur guten menschlichen Entwicklung eigentlich nur die Musik und die Malerei braucht und sonst gar nichts. Also der sagt einfach, man braucht überhaupt keinerlei Beschulung, weil sich das Kind alles von selber sucht. Mhm. Und der André Stern, den findet man auch auf YouTube, eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, der hat tatsächlich, finde ich, all seine Potenziale entwickeln können und ist inzwischen eben sowohl Schriftsteller als Komponist, der baut dir eine Geige, der hält Vorträge, der ist einfach genial, hat er sich daraus entwickelt, weil er alle seine Potenziale ganz frei seinem Bedürfnis nach Fremdsprachen lernen durfte und alles so machen konnte, wie es für ihn gepasst hat. Und das ist natürlich ein riesengroßer Freiheitsgrad, wirklich die Persönlichkeit entwickeln zu können. Das weiß ich nicht, ob es kulturell kollektiver umsetzbar ist. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die du mir gestellt hast.
Ja, weil ich dich unterbrochen habe. Ich habe aber noch eine Nachfrage, um dich noch mehr zu verwirren. Würde sich der geborene Mathematiker aber auch seinen Weg finden?
Ja, auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall.
Wenn er sagt, man braucht nur Musik und dann wird das Kind halt Musiker, ist dann ja...
Ich glaube, dass du dann, wenn du eben eine komplette andere Ausrichtung hast in deinen Möglichkeiten, also wenn du jetzt zum Beispiel aus deiner, für mich ja dann auch seelischen Qualität heraus, der Mathematiker werden sollst, wie zum Beispiel Stephen Hawking oder einfach jemand wie Einstein, ja, der sowas entwickelt, der entwickelt das aus sich heraus, auch wenn er nur in Anführungszeichen malt und Musik macht, ja, mhm. Weil er auf einmal dazu kommt, dass hinter der Musik vielleicht bestimmte Rhythmen stecken, die man mathematisch erfassen kann, oder dass man Farben durchaus in Zahlen ausdrücken kann, die man auf einmal mathematisch erfassen kann. Also ich glaube, dass das so eine Grundlage ist, was ganz archaisch ist, was der Mensch braucht, um sich, wie gesagt, dieses Wort entwickeln finde ich wunderbar. Man hat ganz viel in sich und darf das entwickeln im Laufe der Zeit und braucht dafür vielleicht eine Begleitung, aber man braucht keine Kästchen, in die man reingepackt wird. Das ist ja so das Gegenteil dazu. Ja? Mhm. Und diese Entwicklung heißt auch, man kann sich in alle Richtungen entwickeln. Mhm. Ja? Also ich glaube auch große Mathematiker, Physiker und Astronomen und Astrophysiker und was es da alles so gibt, die tatsächlich in diesen Welten schweben, denen hat das dann vielleicht gut getan, das schon früh in der Schule anfangen zu können. Aber ich glaube trotzdem, dass man sowas seelisch mitbringt, was man dann da entwickeln kann. Also ich glaube, da steht dem nichts im Weg.
Okay, bei diesem ganz, ganz freien Konzept ist natürlich dann irgendwie die finale Stufe vielleicht. Weil wir waren bei der Frage, die du vergessen hast, mit wie würde denn das perfekte Schulkonzept für dich aussehen?
Das perfekte Schulkonzept wäre tatsächlich so eins, wo man... erstmal schon wie in der Waldorfschule nicht gezwungen wird, ja, und über sämtliche Sinne geschult wird. Das ist mir wichtig, oder das war mir auch immer wichtig. Das heißt also, ich habe es sehr frei empfunden mit euch damals, dass ihr nicht innerhalb des ersten Schuljahres perfekte Schrift haben müsst, ja, oder perfekt rechnen müsst und bestimmte Klausuren schreiben müsst, wo diese Leistung abgefordert wird. Das finde ich zum Beispiel ein großes Problem. Und ich weiß ja jetzt auch von euch, dass man, ich weiß jetzt beim Valentin zum Beispiel, dass der in der 8. Klasse eine gruselige Rechtschreibung hatte mit ganz vielen Kommafehlern. Ich aber ja die Haltung hatte, dass mir das vollkommen wurscht ist, weil ich weiß, man lernt es irgendwann, wenn man es lernen will, und wenn nicht, ist es auch egal. Also ich habe ja da wirklich eine entspannte Haltung immer haben können. Und das hat sich bewiesen, dass ihr alle ein gutes Abi gemacht habt und da irgendwie auch durchgekommen seid. Also diese Beweise
nach... Der Walli hatte auch heute die beste Kommasetzung, ja, der Familie. Ja.
Also wie auch immer er es gemacht hat, weil ich weiß es nicht, kannst du nicht
sagen. Bestimmt im Darknet oder so.
Ich finde es jedenfalls total witzig. Und das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges, wo ich ja auch in vielen, vielen Themen, Podcast-Videos immer wieder drauf komme. Diese Bewertung, die wir haben, die ist so, die schneidet einem einfach die Energie ab. Ja?
Ich muss noch kurz was einhaken, um dich mal wieder zu verwirren und von der Frage abzubringen. Ich finde es so faszinierend, wir hatten ja wirklich keinen Druck. Ich weiß gar nicht, was genau der Lehrplan vorsieht, bis wann die Waldorfschüler lesen, schreiben können müssen. Ich weiß, wir hatten keinen großen Druck, lesen zu können. Mir ist es nicht so schwer gefallen, von daher weiß ich nicht mehr, ab wann kam dann vielleicht doch Druck. Das Faszinierende ist ja aber wirklich, alle haben es gelernt. Klingt jetzt so banal, aber warum sieht man das nicht von außen und denkt, ach warte mal, es funktioniert ja.
Ja, das ist anscheinend der Dampfer, oder? Das wird nicht wahrgenommen, glaube ich mal. Also was ich ja zum Beispiel in dem Rahmen...
Man braucht als Zweitklässler dann keine Nachhilfe, ja, weil als Viertklässler kannst du es von alleine.
Ja, also das ist ja das Schlimme daran, ja, dass dieser Druck so entsteht. Und einfach noch als Ergänzung dazu, das Witzige war ja, die Anna Mörl, also deine Schwester, die konnte schon lesen, ehe sie in die Schule gekommen ist, und hat dann immer ihrem großen Bruder, der schon in der Schule war, vorgelesen. Also das ist ja so ein Witz dabei, ja, wo ich denke, ja, das passt schon, ja. Und irgendwann lernen es alle. Aber diese Bewertung, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Ja? Also wir lernen halt oder wir bekommen halt über unsere jetzigen Schulsysteme sehr, sehr früh Bewertungsmuster, die den Menschen zutiefst verletzen können. Ja? Also wenn du so als Seelchen gedacht bist und du willst ein großer Künstler werden und man sagt dir aber in der Schulzeit permanent, dass das nichts bringt und nichts kannst und brotlose Kunst und damit kannst du nie Geld verdienen und du musst aber jetzt Mathe lernen und du musst aber jetzt das lernen und das lernen, dann wirst du ständig als falsch bewertet. Ja? Mhm. Und wir schaffen es halt nicht in unseren Lehrsystemen, diesen Menschen von dem Lernen zu trennen. Ja? Man könnte ja sagen, du bist in Ordnung, aber du solltest ein bisschen rechnen können. Ja? Mhm. Das schafft man nicht, sondern wir sagen sofort, du kannst nicht rechnen, du bist falsch. Ja? Mhm. Also das ist eine Kiste. Und dadurch haben wir so viel verletzte und kranke Menschen heute, das hört sich jetzt dramatisch an, aber es ist tatsächlich so, weil diese seelische Verletzung, die dahinter steckt, negativ bewertet worden zu sein in solchen Bereichen, die einem vielleicht am Herzen gelegen haben, das ist Sport, das ist Musik, das ist die Malerei, das sind diese ganzen künstlerischen Phänomene, die man ja durchaus leben könnte. Die haben viele Leute, finde ich, ziemlich früh kaputt gemacht. Ja? Mhm. Und nie wieder auch so ein Selbstvertrauen gegeben, dass man sagt, so, und ich mache meinen Weg, egal jetzt wie. Sondern man zerstört den Menschen über diese starken Bewertungen, die über Noten natürlich ausgesprochen werden, von Grund auf. Und man hat dann wenig Chance. Ja? Also das ist so ein, wenn du fragst nach einem guten Schulsystem, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde, was ein gutes Schulsystem als allererstes mal weglässt. Bewertung.
Mhm. Ich habe mit einer Freundin in der Schule immer an den Seitenrand gemalt. Also wir saßen da in Mathe und haben dann irgendwie Blumen an den Seitenrand
machen, glaube ich,
gemalt.
Viele, ne?
Ja, manche schöner, manchmal nur die Kästchen im Karoheft, aber wir durften das immer nicht. Also wurde dann immer gesagt, nicht malen, zuhören. Und wir haben uns so geärgert, weil wir beide, wir waren auch gute Schülerinnen, da gab es irgendwie gar keine Not und dass man uns mal einstielen musste irgendwie. Und wir haben immer gesagt, oder beide das so empfunden, wenn wir so zeichnen, sind wir unfassbar ruhig und hören richtig gut zu. Mhm. Also das läuft ja auf einer ganz anderen Ebene. Und das hat uns richtig geärgert. Ne? Mhm.
Das also ist auch total bescheuert. Also ihr kennt das oder du kennst das ja jetzt gar nicht mehr mit euren Mobilfonen. Es gab ja früher feste Telefone.
Das kenne ich schon noch. Wie gesagt, das ist 22 Jahre her, dass ich eingeschult wurde.
Auf jeden Fall gab es da Telefone, mit denen man an der Schnur hing und man eigentlich an einem Platz stehen bleiben musste. Und da weiß ich, da waren bei mir um dieses Telefon herum sämtliche Papiere, die da lagen, wenn dein Stift zur Verfügung war, alles vollgekriegelt. Ja? Mhm. Genau mit solchen Sachen, die du an die Rände deiner Hefte gemalt hast. Und das war total klasse, weil das nämlich eine ganz andere Form von Zuhören ist. Mhm. Weil ich nämlich auch bis heute ja meinen Kalender immer noch per Hand führe oder bestimmte wichtige Themen oder Bücher erstmal mir mit der Hand schreibe, ja, als Skript. Weil ich dann dir genau sagen kann, auf welcher Seite ich welches Wort wie geschrieben habe und ich da eine ganz andere Verbindung und eine ganz andere Entwicklung in meinen Synapsen habe, wenn ich sowas mache, wenn das mal durch die Hand gegangen ist. Ja? Mhm. Und das ist ja auch bewiesen, dass was durch die Hand nochmal richtig geschrieben ist, nochmal sich ganz anders vertieft oder eingräbt ins Bewusstsein auch oder in die Lernfähigkeit einfach nochmal unterstützt. Und da gehört sowas für mich zum Beispiel rein. Mhm. Ja? Also man sollte kriegeln dürfen, weil das Kriegeln fördert, glaube ich, die Konzentration, anstatt es schwächt. Also das finde ich eher sinnvoll.
Und man sollte aber auch nicht kriegeln müssen.
Nee, wenn man es auch nicht. Aber wie du sagst, die Alternative zu kriegeln müssen ist Kästchen ausmalen. Ne? Also wenn man keine schönen bunten Blumen, die sich rumranken, malt, dann sind die Alternativen tatsächlich, diese Kästchen vorzumalen, Kästchen auszumalen. Also irgendwie diese Beschäftigung während des Zuhörens
auf einer anderen Ebene
noch was anderes zu machen, ist für viele, glaube ich, sehr hilfreich. Ne?
Ja. Ich wollte eigentlich von dir ein genaues Schulkonzept, was wir so beim Ministerium einreichen können, mit meiner Frage erreichen, aber ich kapituliere mal an der Stelle. Wir sind nämlich dabei schon zu überziehen und ich habe dich sowieso ständig unterbrochen, aber so die Grundwerte kannst du ja vielleicht nochmal zusammenfassen. Was braucht ein Schulsystem für dich? Wertung rausnehmen?
Also auf jeden Fall die Achtung vor dem Kind, was da kommt, dass man nicht so denkt, das ist so ein leerer Sack und man muss das reinpacken, sondern so erkennt, dass das ein kleiner Mensch ist, der schon ganz viel von sich aus mitbringt und der keine Fremdeinwirkung braucht, um sich entwickeln zu können, sondern tatsächlich die Kraft der Entwicklung seiner Qualitäten leben kann. Und dann natürlich frei zu werden von Bewertung, wie du gerade schon gesagt hast, wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist das, was uns kaputt macht im Leben und für lange Zeit kaputt macht. Nicht nur mal eben so für die Schulzeit, sondern tatsächlich auch lebenslänglich ist es auswirksam. Und das wären schon wunderbare Grundvoraussetzungen, ein gutes neues Schulsystem zu entwickeln. Also den Menschen zu achten und tatsächlich Bewertungen wegzulassen. Dann kann schon ganz viel geschehen. Mhm. Und dann vor allem diesen künstlerischen und kreativen Bereichen den gleichen Raum einzuräumen wie den abstrakten, mathematischen, sprachlichen Bereichen. Mhm. Also dass man sagt, das gehört genauso dazu, das wird ja eben in der Waldorfschule auch gemacht, das gehört genau dazu, wie die anderen Fächer auch, haben die gleiche Wertigkeit und da kann sich der Mensch frei entfalten. Also das sind so diese Grundlagen für ein gutes
und
die Schulsystem.
Die besten Freundschaften sind im Plastizier- und Korbflechtunterricht entstanden. Nee, man lernt die Mitschüler anders kennen, wenn man halt nicht nur Mathe und Zuhören, sondern irgendwie mit den Händen was macht. Ja. Ja, pro, das war jetzt meine Pro-Rede für Korbflechten und für Plastizieren. ich fand es total spannend, weil es mich auch viel beschäftigt hat, weil ich eben immer auf dieser anderen Schule war und diesen Galileo-Beitrag gesehen habe. Ihr habt jetzt mal einen Eindruck auch natürlich von ganz vielen Ansichten von Stefanie bekommen, wie sie so auf das Menschsein und die Umwelt blickt. Wenn ihr Lust habt, da noch mehr zu erfahren, könnt ihr gerne ganz unverbindlich ihren kostenlosen Newsletter abonnieren. Dazu könnt ihr einfach mal auf www.stefaniemenzel.de vorbeischauen. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren. Werdet immer auf dem Laufenden gehalten über neue Projekte, aber natürlich auch kriegt ihr immer so einen kleinen Einblick in deine Sicht auf die Welt. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und ich danke dir, Stefanie.
Ich danke dir, Janika.